Ja, ich grüße Sie auch herzlich heute Morgen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass das heute das jüdische Neujahrsfest ist, Rosh Hashanah. Wir haben für Israel gebetet. Falls Sie jüdische Freunde haben sollten, können Sie denen heute ein gutes und süßes neues Jahr wünschen. Die Juden essen heute Apfelschnitz in Honig getunkt. Und erwarten ein gutes und süßes neues Jahr. Rosh Hashanah, Kopf des Jahres. Ja, wir schauen heute Morgen tatsächlich mittels eines Bibeltextes, den wir gerade gehört haben, aus der Johannes-Offenbarung, in den Himmel. Etwas, was uns ja eigentlich völlig unmöglich ist. Aber Johannes, der Schreiber, öffnet damit auch seinen Lesern, also uns, heute Morgen, der Gemeinde Jesu, durch die Zeiten hindurch, öffnet er ihnen den Blick unter Offenbarung des Geistes Gottes, steht hier, auf etwas, was eigentlich unmöglich zu erfassen ist. Und nicht nur für uns eigentlich unmöglich zu erfassen, sondern es ist auch unbeschreibbar. Also wenn wir das hier so lesen, eine gewaltige Szene, Blitz und Donner und Fackeln und Wesen vor dem Thron Gottes, fast ein Meer, aber aus Kristall, Glas. Eigentlich ist das, was Johannes sieht, unbeschreiblich. Dafür gibt es in der Bibel eine eigene Literaturgattung. Die sogenannte apokalyptische Literatur. Im Neuen Testament ist das das Johannesevangelium, die Johannes-Offenbarung. Die gibt es aber auch im Alten Testament, zum Beispiel im Buch Daniel, ab der zweiten Hälfte des Buches Daniel oder Jesaja oder Zacharia sind Propheten, die in apokalyptischer Sprache Visionen weitergeben. Das ist ein typisches Kennzeichen dieser Literaturgattung. Sie ist nämlich eine Symbolsprache. Das ist dann tatsächlich die einzige Möglichkeit, nicht Sagbares doch zu sagen. Also Unaussprechliches in Worte zu kleiden, in Bildworte, in Symbole, die wiederum richtig interpretiert werden müssen. Und zum Teil interpretiert unser Text selbst das, was Johannes sieht. Wenn er zum Beispiel sagt, die sieben Fackeln sind sieben Geister Gottes im Bild einer Fackel. Also schauen wir uns das einmal etwas näher an hier. Ich möchte uns eigentlich drei Dinge hier in meiner Predigt sagen. Einmal die Szene beleuchten, was da mit diesen Wesen um den Thron Gottes her sich darstellt und zum anderen, was da geschieht und zum dritten, was uns das denn für eine Botschaft heute Morgen mit nach Hause gibt. Also zum Ersten, die Wesen um den Thron Gottes. Da sehen wir vier Gestalten und 24 Älteste, zwei Gruppen vor dem Thron Gottes. Beide Gruppen sind charakterisiert und sie sprechen etwas. Die vier Gestalten, also zunächst mal auch etwas befremdend für uns. Wie gesagt, wir können so etwas eigentlich nicht fassen. Diese vier Gestalten, Löwe, Stier, ein Wesen in menschlicher Gestalt, ein Adler, dann jeweils mit sechs Flügeln. Da fällt uns zum Beispiel ein, also Bibelleser erinnern sich, dass Jesaja in seiner Berufung zum Propheten im Tempel solche Engel gesehen hat. Mit sechs Flügeln. Zwar mit zweien bedeckten sie ihr Haupt, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und so auch hier. Johannes versucht also als Mensch auf Patmos, er lebte dort, er war noch nicht im Himmel, versucht Johannes etwas zu beschreiben, wie es im Himmel aussieht, was aber eigentlich unbeschreiblich ist. Vor dem Thron Gottes ist also eine Himmelswelt, sagt er hier. Und Gott will, dass er uns das sagt. Gott offenbart ihm das. Er hat eine Botschaft für uns. Eine Engelswelt, aus der wir etwas verstehen sollen. Die Tiergestalten drücken also Engelswesen aus, mit ihren jeweiligen Eigenschaften, wie im Buch Jesaja und Daniel. Die Engel sind majestätische Wesen, für uns auch unglaublich, gewaltig, also weit über das, was wir uns vorstellen können. Und das wird übersetzt durch diese Bilder für uns. Furchterregend wie ein Löwe. Stark wie ein Stier. Unglaublich schnell wie ein Adler. Gleichzeitig menschlich zugewandt. Voller Augen heißt das hier. Das heißt ja, sie sehen alles. Sie sind ein gewaltiger Ausdruck von Ehrfurcht vor Gott. Also Haupt und Füße bedecken, Körperteile zurücknehmen, war damals durchaus ein Ausdruck von Ehrfurcht vor einem gewaltigen Herrscher. Respekt. Also sie sind mit ihrem ganzen Körper, mit ihrem ganzen Wesen und Dasein, sind sie Ehrfurcht. Drücken sie Ehrfurcht aus. Ehrerbietung. Und dann werden 24 Älteste hier beschrieben. Sie haben goldene Kronen auf ihren Häuptern. Also eine Krone ist immer ein Zeichen, ein Symbol. Für Herrschaft, für Autorität, für Führung, für Verantwortung. Und eigentümlicherweise legen sie, das wird stark betont hier, ihre Kronen ab vor Gott. Dem eigentlichen Herrscher. Sie legen sie Gott zu Füßen als Zeichen der Anerkennung seiner Macht, seiner Ehre und Herrschaft. Es sind 24. Wohl ein Hinweis auf die Leiter des Volkes Gottes im Alten und Neuen Testament. Also im Alten Testament erinnern wir uns an die 12 Stämme Israels und die 12 Jünger, die Jesus berufen hat im Neuen Testament. Also wir könnten sagen, die Gemeinde Jesu des Alten Testamentes und die Gemeinde des Neuen Testamentes, beide in ihrer Bedeutung genannt, unterschiedlich genannt, sind aber vor dem Thron Gottes in Anbetung vereint. Verstehen Sie? Das sind unsagbare Wahrheiten in Bildern, die ein Johannes versteht, die die Gemeinde damals durch die Zeiten hindurch verstanden hat, die wir heute verstehen. Das ist unglaublich. Das will Gott, dass wir das wissen. Und dann diese beiden Gruppen, das ist das Zweite, was ich uns hier sagen möchte, diese Engelwesen und diese 24 Ältesten, sie rufen etwas. In Vers 8 und in Vers 11, die Engel rufen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und die 24 Ältesten rufen vor Gott: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Also die Worte überschlagen sich auch hier. Man kann gar nicht genügend ausdrücken, wie groß das ist. Das ist ein kleiner Versuch, etwas von dieser unsagbaren Größe auszudrücken. Das ist übrigens Anbetung, ja. Wir stammeln etwas und drücken die Größe Gottes aus, die wir gar nicht ausdrücken können. Also, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen, also ihre innere Wirklichkeit, und sind geschaffen. Das ist die Betonung hier. Du bist der Schöpfer und alles um dich herum ist geschaffen. Du Gott bist der Einzige, der nicht geschaffen ist. Das macht den großen, entscheidenden Unterschied. Ja, Gott ist also über Zeit und Raum. Auch ein Gedanke, den wir gar nicht denken können. Denn wir sind immer in unserer Blase, in diesem Kosmos eingeschlossen. Wir können gar nicht so tun, als wenn wir das Ding von außen betrachten könnten. Das kann nur einer. Aber dieser eine sagt uns, dass er außerhalb ist. Er steht über Zeit und Raum. Deshalb heißt es hier, der da war in der Vergangenheit und der da ist in der Gegenwart und der da kommt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft überblickt Gott gewissermaßen in eins. Wir sehen nur auf unserem Zeitstrahl das jeweilige Gegenwärtige. und ein bisschen in die Vergangenheit. Und was morgen ist, ahnen wir vielleicht. Deshalb haben wir schon mal für den Montag Milch eingekauft, weil wir denken, wir haben montags morgens essen wir auch noch mal unser Müsli. Aber was wirklich kommt, wissen wir nicht. Gott überschaut die Zeit und die Welt und die Völker und die Geschichte. Unglaublich. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Gott anzubeten als den Schöpfer außerhalb des Kosmos, über dieser Schöpfung. Das ist etwas, was wir wissen sollen. Etwas, was wir verstehen sollen, auch wenn wir es nicht verstehen. Ja, und das alles zu sehen im Himmel, ich glaube, dass wir, wenn wir hier die Augen schließen und bei Jesus im Himmel sein werden, und ich glaube, dass das ein unmittelbarer Akt ist, dann erst verstehen Sie das, was ich heute hier im Gottesdienst versuche zu sagen. Wir alle, ich einschließlich. Ich rede von etwas, dessen Größe und Weite und Tiefe und Herrlichkeit wir alle und ich auch nicht überhaupt begreifen können. Das werden wir sehen, wenn wir hier die Augen zugemacht haben und dort im Himmel angekommen sind. Wie groß Gott ist, wie groß seine Schöpfung ist. Hier wird betont, er ist der Schöpfer. Ich interessiere mich persönlich sehr für den Nachthimmel, für Sterne und für Astronomie, für unsere Galaxie. Also wir wissen heute, dass unsere Milchstraße, unsere Galaxie, etwa aus 300 Milliarden Sonnen besteht. Ein Riesenrad, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ein riesiges Rad. Vor ein paar Jahren, das ist eigentlich eine Zeit, in der wir leben, in der ein gewaltiger Wissensaufbruch und Umbruch auch entsteht. Vor ein paar Jahren, in den 80er Jahren zum Beispiel, das ist noch keine 30 Jahre her, 40 Jahre her, da dachte man, dass es vielleicht ein paar tausend Galaxien um uns herum gäbe. Das war dann schon groß gedacht. Heute weiß die moderne Astrophysik durch zum Beispiel solche Teleskope wie Hubble und dergleichen mehr, dass es mehrere, wir wissen nicht wie viele, Billionen sind. Solcher Räder wie unsere Galaxie. Um das einfach kurz mal zu illustrieren, damit wir uns vorstellen können, von was wir reden, ja? Unsere Milchstraße. Stellen Sie sich mal vor, in einem kleinen Modell, wenn sich unsere Milchstraße als ein riesiges Rad stark verkleinert, darstellt als ein Rad von 10 Kilometern. Also 10 Kilometer von hier, St. Augustin, ungefähr. So, stellen Sie sich mal ein Rad vor, das liegt auf dem Boden, ein kreisrundes Ding bis St. Augustin, 10 Kilometer. Und das hat eine Dicke von einem Kilometer. Also, wenn es regnet, bis zur Wolkendecke. Ein Kilometer hoch, 10 Kilometer im Durchmesser. Haben Sie das? Und in diesem Riesenrad gibt es einen Schneewirbel, ein Schneegestöber, ein Schneewirbel, Schneeflocken, Schneetreiben mit 300 Milliarden Schneeflocken. Jede Schneeflocke ist eine Sonne. Und dann gibt es eine Schneeflocke, um die kreist so etwas wie unsere Erde. Und die ist dann etwas kleiner als ein Stecknadelkopf. Und auf diesem kleinen Stecknadelkopf gibt es Berge und Flüsse und Meere und Bad Godesberg und Sie und mich. Verstehen Sie das? Dieser kleine Stecknadelkopf in einem Universum von Billionen von solchen Rädern und um diesen kleinen Stecknadelkopf kümmert sich der Schöpfer. Also wir würden das Ding zum Beispiel überhaupt nicht mehr wiederfinden. Da ist also eine Nadel im Heuhaufen noch groß. Uns würde niemand wiederfinden. Und der Schöpfer hat diesen kleinen Stecknadelkopf geschaffen. Und das drumherum ist eigentlich nur alles Deko für uns. Er will dich beeindrucken. Er schafft etwas, was seiner Größe entspricht und will, dass du mehr und mehr, und das ist übrigens mehr und mehr, unsere Naturwissenschaftler, wenn die eine Tür öffnen, dahinter sind 1000 andere und wieder 1000 andere. Das heißt, das wird immer größer, was die entdecken. Gott will dich beeindrucken. Er will dir zeigen, wie groß seine Schöpferschaft ist. Und das etwas, was dann auch noch ganz wichtig christlich spezifisch ist, biblisch spezifisch ist, was es nirgendwo auf dieser Welt, in keiner Religion gibt, ist, dass dieser Schöpfer nicht nur außerhalb ist und von außen drauf guckt, in Zeit und Raum von außen guckt, sondern dass er selber hineingekommen ist. Dass dieser Geist, Gott, der dreieinige Gott, auf diesen Stecknadelkopf gekommen ist. Dass er mitten unter uns ist. Also Gott ist ganz der Jenseitige und gleichzeitig ganz der Diesseitige, der dich kennt. Der seine Heilsgeschichte durch diese Zeit- und Menschheits- und Völkergeschichte hindurch, diese Heilsgeschichte, seinen Heilsplan durchführt bis zum Ziel, ohne dass wir Marionetten sind. Er sieht alles im Voraus und trotzdem ist das, was wir hier machen, kein Theater. Kein Puppentheater. Verstehen Sie, die Antwort darauf ist eigentlich Anbetung. Keine Resignation, dass wir sagen, ja, ich verstehe es sowieso nicht. Nee, er offenbart uns diese Größe, auch wenn wir es nicht verstehen. Aber er zeigt uns, ich bin immer, immer, immer noch größer, als du denkst, in deinem kleinen Leben und das auch manchmal so fühlst. Ja, das wird unsere erste Reaktion sein, wenn wir einmal im Himmel sind. Und das sollen sie heute schon wissen. Ich bin vor 3 Wochen neu Opa geworden. Und unsere Tochter hat ein kleines Baby geboren. Und die öffnet jetzt so langsam nach 3 Wochen, guckt die einen an. Öffnet ihre Augen. Ich musste denken, das ist ein Bild für uns, wenn wir mal im Himmel sein werden. Also, die war 9 Monate im Mutterbauch und dachte, das ist eine schöne, warme Welt hier. Ich werde ernährt, alles wunderbar, könnte eigentlich so bleiben. Und durch einen gewaltigen Akt wird das Baby geboren und jetzt blickt es in eine Welt hinein. Was versteht dieses Kind, dieses Baby von dieser Welt, die es umgibt? So wirst du einmal im Himmel ankommen, wie ein neugeborenes Baby. Ja, was soll uns, das ist das Letzte, was ich uns hier sagen möchte, was soll uns dieser Blick in den Himmel vermitteln? Ganz kurz noch 5 Punkte, die Sie mit nach Hause nehmen, als Schlussfolgerung, als Anwendung für Ihr Leben. 5. Erstens, Staunen. Wenn ich eben gesagt habe, Gott ist verliebt in seine Schöpfung und er möchte sie beeindrucken. Ein Verliebter möchte seine Geliebte beeindrucken. Gott möchte sie beeindrucken. Er möchte, dass du staunst. Deshalb das ganze Theater. Im Himmel werden wir staunen. Und abgeleitet sollen wir das dann heute schon. Er will uns vorbereiten. Staunen über die großen Dinge, staunen über die kleinen Dinge, staunen über Gottes Liebe zu uns unausstehlichen Menschen. Seine Geduld mit uns. Das ist mindestens so viel und so groß wie eine Galaxie. Seine Gnade. Das ist eigentlich unbegreiflich. Das wäre eine tolle Vorbereitung auf den Himmel, wenn du neu staunen lernen könntest. Und die Folge von Staunen, die wunderbare Folge von Staunen ist übrigens, es ändert deine Perspektive. Du, der du ziemlich auf dich selbst konzentriert bist und wichtig nimmst und alles richtig, wichtig, alles klar. Wir brauchen eigentlich die Blickerweiterung, die Blicköffnung, die Änderung unserer Perspektive auf etwas unbeschreiblich Großes. Dass du die Begrenzung, in der du selbst oft lebst, unter der du auch leidest, dass die eine Ausrichtung bekommt, nach außen hin, nach oben hin bekommt, auf Gott und auch auf die Menschen. Lerne bitte staunen, neu. 2. Ja, was ich schon gesagt habe, nämlich Anbetung. Und Anbetung heißt hier, nach dem Text hier, Beugung. Die 24 Ältesten nehmen ihre Kronen und legen sie Gott zu Füßen. Das ist ein Akt der Beugung, also der Anerkennung seiner Macht. Ein Akt der Demut. Ich lege meine Krone ab. Ja, das ist ja manchmal so, ja. Ganz heimlich, das sagen wir niemandem, das zeigen wir auch niemandem, das weiß vielleicht auch niemand, aber ganz heimlich haben wir alle unser Krönchen auf dem Kopf. Und wir sind Krone. Gott hat den Menschen als Krone der Schöpfung geschaffen. In Psalm 8 heißt es, wir sind ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Du bist groß. Du bist ein herrliches Geschöpf Gottes. Aber dieses Geschöpf Gottes nimmt seine Krone und setzt sie ab. Und legt sie vor den Thron Gottes. Das ist ein Akt der Anbetung. Anbetung ist auch Strahlen vor Freude. Ja, in den Psalmen heißt es, die auf dich sehen, werden strahlen vor Freude. Strahlen vor Freude. Verbunden mit einer tiefen Demut. Ich lege meine Krone dir zu Füßen. Das tu mal täglich. Ich beuge mich vor dir, Herr. Ich bete deine Herrlichkeit und Macht und Größe an. Ich erkenne eigentlich auch meine Winzigkeit, meine verschwindende Winzigkeit. Verstehen Sie, das ist ja das, was geradezu lächerlich ist. Also das ist nicht ganz das richtige Wort. Dass alle Macht auf dieser Erde, bei all unseren Herrschern, die hier um uns herum sich aufspielen, besonders bei den Autokraten, alle Macht dieser Erde, die alle ihre Kronen versuchen zu halten, das ist ein Kampf um den Erhalt ihrer Macht, mehr als um das Wohlergehen ihrer Untertanen. Diese Welt ist geprägt davon, dass Leute stolz sind auf ihre Krone und die krampfhaft festhalten. Der Erhalt unserer Macht ist auch etwas, was uns, dir, im Kleinen, in den Knochen steckt. Deshalb ist das eine so gute Übung. Leg deine Krone Jesus zu Füßen, Gott zu Füßen. Ja, wenn die Spötter dieser Welt um uns herum ihre Witze machen, also der erste Astronaut oder Kosmonaut, hier heißen ja die russischen Astronauten, Juri Gagarin, um die Erde kreist, um diesen Stecknadelkopf kreist. Und anschließend sagt, Gott habe ich nicht gesehen. Ja. Da weißt du nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Angesichts dieser Herrlichkeit und Größe, die Gott uns eigentlich umgibt. Anbetung. Krone niederlegen. Und das dritte ist Mut und Kraft bekommen. Eine Ableitung aus diesem Text, die jetzt nicht direkt im Text steht, die aber gemeint ist. Mut und Kraft. Aus dem Blick in den Himmel gewinnt die Gemeinde Mut und Kraft. Das ist das große Ziel übrigens des Johannes mit der Johannes-Offenbarung. Das ist ja damals um 90 nach Christus Christenverfolgungszeit gewesen. Die Gemeinde im Römischen Reich war unter Druck, Christenverfolgung. Und die brauchten Mut und Kraft angesichts eines Domitian und einer Herrschaft um sie herum, die nur so strotzte. Gemeinde Jesu, wir sind zu oft erschrocken und eingeschüchtert und mut- und kraftlos angesichts der Wut und der Gewalt und dem Bösen, was uns umgibt. Und wir sind angefochten und fragen uns dann, ja Gott, wo bist du denn zum Beispiel jetzt in meinem Leben? Der hat da ja gut reden da vorne, aber wo bist du eigentlich bei mir? Was dein Herz braucht, ist Mut und Kraft, Vergewisserung, Stärkung. Und der Blick in den Himmel öffnet dir dazu den Kanal. Viertens möchte ich sagen, Gelassenheit. Aus einer geweiteten Perspektive wächst Gelassenheit. Es gibt da eine schöne kleine Geschichte von einem Schiff, das im Sturm über den Bodensee fährt und alle Fahrgäste bleich und verkrampft auf die hohen Wellen schauen und sich an der Reling festhalten und denken, jetzt gehen wir gleich unter. Und da sieht ein Mann einen kleinen Jungen an der Reling stehen und fragt ihn, sag mal, hast du eigentlich gar keine Angst hier? Da sagt der Junge, nein, mein Vater ist der Steuermann. Wovor hast du Angst heute? Zähl das mal auf. Bring mal deine Ängste vor den Thron Gottes. Zähl sie mal auf, deine Befürchtungen. Und dann sage, du bist der Steuermann. Der Blick auf den Thron im Himmel reduziert Angst und schenkt Gelassenheit. Und das letzte, fünfte, Eifer für die Menschen um uns her. Ein letztes hier also. Als der reiche Mann in der Geschichte vom Lazarus den Blick in den Himmel erhält, da fällt ihm, oh Schreck, ein, er hat noch 5 Brüder, die das alles nicht glauben. Das heißt, der Blick in den Himmel macht uns zu Missionaren. Nicht zu Fanatikern. Also nicht wir retten die Welt und du musst nicht denken, wenn ich es nicht reiße, dann ist alles verloren. So nicht. Aber Gott will dich mit deinen geöffneten Augen für den Himmel gebrauchen und für die Menschen um dich her. Jesus ist ja noch nicht fertig mit seinem Reich. Sonst wäre er schon wieder hier. Er ist am Werk. Er ist der jenseitige und diesseitige Gott, der mittendrin ist in deinem Alltag, in deinem Leben, in der Politik dieser Welt. Er ist mittendrin. Und er ist am Werk. Und er führt diese Welt zu ihrem Ziel. Und das Schöne ist, du bist mit dabei. Du bist mit am Werk. Und je mehr du siehst, wer regiert, wer wirklich regiert und wie groß Gott ist, desto besser kannst du dein Zeugnis geben. Mut, mutig, vertrauensvoll, demütig, strahlend vor Freude und eifrig. Also, du solltest öfter als nur heute, auch in diesem Text, einmal in den Himmel blicken. Lass dir den Thron Gottes, vor dem du deine Krone niederlegst, ein Ort der Kraft und der Vision und der Führung deines Lebens werden. Neu. Gott segne euch. Amen. Ja, wir beten noch miteinander und öffnen das als Gebetsgemeinschaft, also ich schließe das dann ab. Ja, wer